Wo die Geister wohnen. Dieser Podcast öffnet die Türen zum ganz normalen Paranormalen. Willkommen zu fabelhaft geisterhaften Zwiegesprächen, in denen Autorin Gabriele Haßmann mit uns in die geheimnisvolle Welt adeliger Gespenster und berühmter Persönlichkeiten eintaucht, die nach dem Tod keine Ruhe finden. Und gemeinsam mit Fachleuten des Übersinnlichen die dunklen und weniger dunklen Ecken des Paranormalen beleuchtet. Also, zündet die Kerzen an. Haltet euren Talisman bereit. Es wird schrecklich schön.
Ja, hallo, da ist wieder die Gabi Haßmann und der Bari ist auch wieder dabei, mein kleiner Hund. Wir sprechen heute über eine sehr interessante Persönlichkeit, nämlich über die größte Massenmörderin aller Zeiten, die Blutgräfin.
Ja, mich gruselt schon auf der anderen Seite des Tisches, wirklich. Eine spannende Persönlichkeit, die wir heute wieder mitgebracht haben. Hallo Gabi.
Hallo Asta.
Servus. Du, um wen geht's da? Also du hast ja auch, ist wieder eine Persönlichkeit aus deinem Buch, ne?
Genau, die habe ich schon mehrfach behandelt, die Dame, weil denn die fasziniert mich so. Das ist die Elisabeth Báthory. Also in mehreren Büchern habe ich sie bereits erwähnt und über ihr Leben geschrieben. Also zum Beispiel in Prominente Geister oder Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen. Da durfte sie natürlich auch nicht fehlen, weil sie war eine sehr gefährliche Frau und eine sehr blutrünstige Frau.
Und sie war Ungarin offensichtlich.
Sie war Ungarin, genau.
Die Elisabeth. Du, warum ist sie heute, du hast das vorher schon gesagt, unter dem Begriff die Blutgräfin bekannt? Und woher kommt diese berüchtigte Bezeichnung, beziehungsweise was ist da der Hintergrund?
Naja, der Hintergrund ist schlicht und ergreifend der, dass sie eben, wie gesagt, sehr blutrünstig war und da ist schon sehr viel Blut geflossen bei ihren Foltermethoden, weil sie hat ja ihre Opfer nicht einfach nur unter Anführungszeichen umgebracht, sondern zuvor gefoltert und da hatte sie einfach einen Blutrausch jedes Mal. Und daher das Wort Blutgräfin. Andere sagen, sie hätte das Blut, es ging ihr vorwiegend um junge Mädchen. Sie hätte das Blut der jungen Mädchen auf ihre Haut aufgetragen, also quasi Verjüngung. Noch andere behaupten sogar, nachdem sie über 100.000 Ecken mit dem Vlad Dracul verwandt ist, das Blut auch sogar getrunken. Also das ist sicherlich Quatsch. Also letzteres ist sicher Quatsch, weil ich mein Blut gerinnt ja. Ich meine, wie soll die da? Na, Pfui-Teufel. Und ich glaube auch, dass das mit der, dass sie darin gebadet hat oder sich das aufgetragen hat, dass das auch nur Quatsch ist. Es ist halt viel erfunden worden. Sie ist halt ein Mythos auch irgendwo. Vielleicht sogar ein bisschen für emanzipierte Frauen so ein bisschen, also ganz blöd ausgedrückt, ein Vorbild, weil sie hat sich einfach durchgesetzt, sie hat einfach gemacht, was sie wollte, hat sich von ihrem Mann emanzipiert, aber dennoch.
Ein schräger Ausdruck von Feminismus,
ja,
würde ich sagen.
Ja, eine ganz schräge Art von Feminismus. Also das mit dem Blut wird wohl nicht stimmen. Ich denke, es geht einfach darauf zurück, weil sie einfach Blut fließen sehen wollte.
Wo es ja genug männliche Figuren in Wahrheit gab im Laufe der Geschichte, denen man das nicht so speziell, oder wo das sicher ähnlich war, aber wo das nicht so hervorgehoben wird.
Naja, bei den Männern.
Die Blutgrafen dann oder so.
Ja,
oder?
Bei den Männern war das vermutlich eher den Kampfhandlungen geschuldet, wo viel Blut geflossen ist. Aber so viele Morde hat ja auch kaum ein Mann begangen. Also da gibt es ja auch nur ganz wenige. Also sie ist einfach eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte.
Aber gehen wir mal ein bisschen zurück in ihre Geschichte, bevor es dann so weit kam später. Was gibt's denn, was weiß man denn von der Elisabeth ihrer Jugend? Also sie kommt ja aus einer mächtigen Familie und ich habe auch recherchiert, dass sie mit dem polnischen König irgendwie verbandelt war, im polnischen Königshaus. Und sie ist schon sehr früh verheiratet worden. Das klingt mal alles ein bisschen nach Trauma.
Na, hundertprozentig. Also der polnische König Matthias war ihr Onkel und sie hatte auf der einen Seite irgendwo ein behütetes Leben, weil sie hat eine sehr gute Ausbildung genossen, sie hat mehrere Sprachen gesprochen. Also ihre Eltern, vor allem ihre Mutter Anna, hat schon drauf geschaut, dass sie gut ausgebildet wird, damit sie auch einmal gut heiraten kann. Aber auf der anderen Seite war das eine total schräge Familie, also schräg ist noch nett ausgedrückt. Und es war eine harte Zeit. Also es gab Kriege, es gab Verschleppungen, es gab Vergewaltigungen. Und sie selbst musste auch zusehen im Alter von 9 Jahren, wie ihre 2 Schwestern brutal vergewaltigt wurden von Bauern. Und die haben es dann sogar aufgehängt. Also das musste sie mit ansehen.
Du, von welcher Zeit reden wir da?
Wir reden vom 17. Jahrhundert oder ja, genau, vom 17. Jahrhundert, zu Beginn eher. Und sie ist dann auch in keiner guten Gesellschaft gewesen, ja. Also ihr Bruder zum Beispiel, der hat sehr viel Alkohol getrunken und hat dann zu Gewaltexzessen geneigt. Der wird sie 100%ig auch geschlagen und vergewaltigt haben. Darüber ist zwar nichts bekannt, aber davon muss man leider ausgehen, weil auch Inzest war ja an der Tagesordnung damals. Ihr Onkel war ein Teufelsanbeter. Also ihre Tante war Nymphomanin. Das weiß man ja alles. Und man weiß einfach, dass die das Kind massiv alle miteinander beeinflusst haben. Und sie war ja noch ein Kind.
Naja, und sie musste aber dann mit 14 Jahren auch eben heiraten, wie vorher angekündigt. Und da steht in meinen Unterlagen, dass man den Ehemann als den schwarzen Ritter bezeichnet hat.
Genau.
Der ihr dann ja auch, sagen wir mal, sie weiter beeinflusst hat auf ihrem Werdegang.
Genau, es hat alles, es ist immer in derselben Tour weitergegangen. Ja. Also sie ist da nie rausgekommen. Ich meine, gut, die frühe Verheiratung, das war früher jetzt auch keine Ausnahme. Das war nicht das Schlimmste, sage ich mal. Aber dass ihr Ehemann, der sie schon geliebt hat, aber auch, wir würden heute sagen, pervers war, weil er auch seine Macht missbraucht hat und sehr viele Frauen unterdrückt und vergewaltigt hat und ihr das halt auch gesagt hat und auch Foltermethoden beigebracht hat und zeigt hat, wie es geht, dass man aus den Menschen das rausbringt, was man wissen will oder dass man sie zu Dingen nötigt, die sie freiwillig nie gemacht hätten. Und natürlich, die haben ja auch ein ganz krankes Verhältnis gehabt. Die haben sich wohl geliebt, die haben ja auch viele Kinder miteinander gehabt und es heißt, die Kinder wurden sehr liebevoll erzogen, was ja alles auch so ambivalent und krass ist in meinen Augen. Ja? Auf der einen Seite die gute Mutter, die liebevolle Mutter, auf der anderen Seite eine wirklich sehr brutale Frau und auch ein brutaler Vater. Also wie das alles funktioniert hat, ist mir ein Rätsel, aber es hat offenbar irgendwie funktioniert.
Na, es klingt mir fast so nach weitergegebenes Trauma, ne?
Absolut.
Also von den Eltern aus dieser, was du vorher beschrieben hast, quasi früheren Phase ihres Lebens. Und dann wird es nur dazu verbandelt, Zwangsehe, nehme ich an, das wird sich nicht großartig ausgesucht
genau.
haben.
Nein, das war
mit
nicht
dem schwarzen
ja.
Ritter,
mit dem schwarzen Ritter, ja.
Und dass die Leute natürlich andere, sagen wir mal, politische Methoden genutzt haben damals, ist auch klar. Die Frage ist, es klingt halt auch alles ein bisschen so nach Ausschweifung, nach, es ist irgendwie alles in diesen Kreisen also ein bisschen wurscht gewesen, oder? Man konnte sich das leisten, man konnte
ja,
das machen.
Irgendwie. Absolut, es war alles auch so ein bisschen orgiastisch und man hat in jede Richtung massiv übertrieben. Ja. Mhm. Also man hat ja auch beim Essen massiv übertrieben, wenn man sich's leisten konnte natürlich nur. Mhm. Die konnten sich das leisten, weil er war ja für die Habsburger tätig im Kampf gegen die Türken und die haben ihn schon sehr gut entlohnt. Also da war schon viel Geld auch im Spiel und daher auch viel Macht. Sie hatten mehrere Burgen, also da konnte man sich schon diese Ausschweifungen auch finanziell leisten.
Mhm. Und hatte auch genug Platz, um die Ausschweifungen durchzuführen.
Genau, so ist es nämlich.
Nehme ich an.
Genau.
Du, und jetzt, weil du vorher gesagt hast, sie ist eine der oder die größte Massenmörderin der Geschichte.
Steht im Guinness-Buch, ja.
Was reden, wie viele Leute sind auf ihrem Gewissen?
Naja, genau weiß man es nicht. Also man hat wohl, wie man die ganzen Burgen dann, nachdem man sie verhaftet hatte, hat man natürlich sehr viele Leichen gefunden. Niemals alle, weil ihre ganzen Bediensteten eingeweiht waren und ihr ja bei der Beseitigung geholfen haben oder die Beseitigung komplett übernommen haben, weil sie hat ja oft, sagt man, die Leichen gleich unters Bett geworfen und hat dann ihrer Dienerschaft gesagt, da liegt wieder eine. Also nicht? Hm. Und die haben die dann irgendwo verscharrt, hat man nicht mehr gefunden. Aber man geht schon davon aus, dass es zwischen 500 und 600 waren. Alles junge Mädchen, also hauptsächlich junge Mädchen.
Ja. Wow. Okay, die HörerInnen kennen jetzt natürlich meinen Gesichtsausdruck nicht sehen, aber das ist hardcore.
Ja, total.
Okay, über was für einen Zeitraum ist das passiert?
Ihr ganzes Leben, also eigentlich hat es angefangen, nachdem ihr Mann, also der war ja immer sehr viel unterwegs und da ist er ja schon ein bisschen fad gewesen, da hat es einmal begonnen zu foltern, also Ist ja schon schlimm genug. Mhm. Aber da hat sie noch.
Das Einstieg quasi.
Das war der Einstieg. Mhm. Da hat sie halt gemerkt, dass ihr das auch massiv Spaß macht. Also sie hat von ihren Bediensteten junge Mädchen heranbringen. Also
stark sadistische Ausprägung einfach.
Sehr stark sadistisch. Okay. Man sagt auch masochistisch, aber sadistisch im Sinne von, dass sie selber natürlich sehr viel Spaß dran hatte, diese Mädchen zu quälen, richtig zu quälen. Mhm. Also massiv psychisch und physisch. Also das war ganz, ganz arg. Und sie hat sich halt diese Mädchen bringen lassen von der Dienerschaft. Ne? Die sind halt herumgereist und haben halt Versprechungen gemacht. Ja, die Mädels kriegen bei den ärmeren Menschen die Mädels kriegen Anstellung auf der Burg einer Gräfin. Hat sich ja gut angehört. Mhm. Ne? Und die kamen dorthin, die Mädchen, und dann ging's los. Ne? Also da gibt es wirklich ganz, also da gibt es auch noch die Originalprotokolle, die liegen im Staatsarchiv. Also da ist die Rede von mit der Schere Stimmbänder durchschneiden, damit sie nicht schreien beim Quälen, von Verbrennungen mit dem Feuereisen an den Geschlechtsorganen, dann nackt im Winter, und damals waren das andere Winter als heute, nackt im Winter im Burghof aufstellen und von oben im kalten Wasser, das kalte Wasser runterleeren, Finger abschneiden, also da war alles, wirklich alles dabei.
Aber wir reden ja quasi nur von der Vorbereitungsphase.
Wir reden jetzt einmal von der Vorbereitungsphase. Mhm. Da hat sie einfach festgestellt, dass ihr das Spaß macht. Mhm. Ja. Es werden schon auch Mädchen gestorben sein, verblutet sein, aber da hat sie noch nicht aktiv gemordet. Ja. Das waren halt dann nur die Folgen der Folterung. Mhm. Und als ihr Mann verstorben war,
hat der das gewusst? Hat der das alles
mitgekriegt? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich.
In, also mit in diesem kriegt Umfang?
Nicht alles sicher, weil er war ja nicht oft zu Hause auf der Burg. Naja. Aber gewusst hat er das hundertprozentig. Mhm. Und er hätte das eh unterstützt, weil er war ja auch nicht besser. Ne? Aber da hat sie ja, wie gesagt, als er noch lebte, hat sie ja nur, unter Anführungszeichen, gefoltert. Und als er dann starb, hat sie sich wieder mehr, noch mehr wieder in ihre Verwandtschaft hineinbegeben. Und da wurde sie dann unterstützt von ihrer Tante, hatte auch ein lesbisches Verhältnis mit der Tante. Und dann, als ihr Fahrt war, irgendwann, nachdem sie ihre sexuellen Ausschweifungen hinter sich gebracht hatte, hat sie dann wirklich angefangen, sofort zu morden. Also da hat sie sich mit Foltern gar nicht mal mehr so viel aufgehalten, hat sie auch noch gemacht. Vor allem in Wien übrigens, weil da hat sie sich nicht getraut zu morden, weil da hatte sie nur eine Wohnung. Und sie war ja gewohnt, in der Burg kann sie machen, was sie will. Sie hatte mehrere Burgen, aber in Wien in der Augustinerstraße 12 hatte sie nur eine Wohnung und da hat sie sich nicht getraut zu morden, weil sie auch gar nicht so schnell gewusst hätte, wohin mit der Leiche, aber gefoltert hat sie auch in Wien und da merkt man einfach, dass ihr das auch immer noch Spaß gemacht hat.
Ich stelle mir halt vor, in dieser Zeit ist es natürlich ja insbesondere leichter gewesen, so Leichen verschwinden zu lassen. Ne? Es war nicht so ungewöhnlich, dass Leute ums Leben kommen sind bei irgendwas. Die Sterblichkeit war viel höher aus verschiedensten Gründen.
Genau.
Das heißt, wenn dann so das Dienstmädel, das 14-Jährige nicht mehr zurückkommen ist, dann war das halt nicht so.
Die hat sich immer auf irgendwelche Seuchen ausgeredet, genau. Krankheiten, alles
ja.
Mögliche.
Ah ja, genug around.
Arbeitsunfälle oder was.
Und ich denke mal, in der Stadt konnte man wahrscheinlich schwieriger als trotzdem auf der privaten, in der privaten Situation der Burg.
Gewusst haben sie aber eh auch dort, wo sie, also Lockenhaus zum Beispiel war eine ihrer Burgen. Natürlich haben sie das in Lockenhaus gewusst, was die macht. Das spricht sich ja doch herum. Aber sie konnten halt nichts tun. Das waren arme Menschen. Einzig die Geistlichen, die haben ihr ein bisschen zugesetzt, aber letztlich hat man sie dann, sie genoss halt den Schutz der Habsburger, weil ihr Mann den Habsburgern so geholfen hat, ja. Und da hat man sie nicht angegriffen sozusagen. Es war erstens eine Adelige, zweitens die Frau vom Schwarzen Ritter. Die hat man nicht angegriffen, man hat es gar nicht erst versucht. Also jeder hat es gewusst, keiner hat was dagegen getan.
Was für eine andere Zeit,
ja.
In der wir da reden,
ja.
Oder?
Ja.
Also ich möchte es nochmal kurz wiederholen, 500 bis 600
ja.
Opfer.
Ja. Ja.
Jetzt haben wir vorher schon, oder du hast vorher schon ganz kurz über dieses vampirische, ist das ein Wort, sagt man?
Ja, kann man schon sagen, ja.
das mir ja zuspricht, weil sie da das Blut angeblich zur Hautpflege nutzte. Aber du sagst auch, weil das alles so umfänglich und so gruselig war, dass das natürlich Mythen sind, die sie die Leute zusätzlich nur ausgedacht haben, um es noch gruseliger zu erzählen.
Na, hundertprozentig wissen tun wir es nicht, aber ich gehe halt davon aus. Jeder hat ja so seine eigene Wahrheit, wenn er sich mit historischen Persönlichkeiten beschäftigt, weil nicht alles ist schriftlich erfasst worden. Schriftlich erfasst sind die ganzen Tötungen. Aber es ist nicht schriftlich.
Von wem sind die schriftlich erfasst?
Damals, wie sie vor Gericht gestanden
hat. Ach, das sind die Gerichtsprotokolle.
Genau.
Ah.
Also da wurde ja eine umfängliche Verhandlung geführt. Es wurden die ganzen Bediensteten vernommen, die das ja auch zugegeben haben. Und sie selber hat ja auch nicht verschwiegen, weil die hat ja kein Unrecht gesehen. Das ist ja auch so interessant. Die hat kein Unrecht gesehen.
Sympathisch einfach.
Ja, total. Und somit wurde das dann alles aufgezeichnet. Viele Leichen wurden ja auch noch gefunden. Also das hat man schon gut dokumentiert. Was man nicht dokumentiert hat oder was kein Thema in der ganzen Gerichtsverhandlung war, waren eben diese Blutsachen. Also baden, einschmieren, trinken. Und somit gehe ich wirklich davon aus, dass das nie passiert ist.
Mhm. Sondern quasi zur Gruseligkeit der Geschichte noch. Genau. Beiträgt im Nachhinein.
Also es hätte ja irgendeine Angestellte irgendwann einmal gesagt, naja, vielleicht hat es nur getötet, um das Blut zu nutzen. Das wurde nie Thema. Das,
also so viel das, Blut kann niemand, das ja, kann man keiner.
Das war kein Thema.
Nein. Obwohl, es erinnert mich tatsächlich, gibt es so in der modernen Medizin so ein,
ja.
Hast du das schon mal gesehen?
Ja.
Mit Eigenblutgeschichten? Ja, ja. Wie auch immer. Du und ihr Hauptwohnsitz war Burg Lockenhaus, kann man das so
einer
sagen?
Der
einer der Hauptwohnsitze. Ja. Mhm.
Einer der Hauptwohnsitze.
Und da sagt man ja, sie spuckt dort noch. Wie und was und wo? Ich will ihr nämlich nicht begegnen. Also
ja, ja.
Gut zu wissen.
Na, ich war mal dort tatsächlich, also mehrmals dort. Und einmal haben wir auch eine paranormale Untersuchung dort durchgeführt. Mhm. Das ist zwar schon lang her, aber das war sehr spannend. Da sind wir die ganze Nacht, also offiziell, also der Burke hat uns hineingelassen und dann auch hat uns einen Schlüssel gegeben. Und wir sind dann um 4 in der Früh, haben wir abgebaut und sind heimgefahren. Und da haben wir schon einiges erlebt. Das, was gesagt wird, allerdings nicht, nämlich, dass sie mit blutenden Händen sich im Kreis dort, im Burghof, im Kreis, dreht häufiger. Mhm. Das haben wir nicht, gesehen haben wir sie so oder so nicht. Ja. Obwohl wir mehrere Kameras hatten. Aber es sind einfach arge Sachen passiert, die die Uschi, also die damalige Geisterjägerin, ihr zugeschrieben hat. Also es wurden Sesseln verrückt und das ist wirklich belegt. Also das sind Sachen passiert, die ich, und ich bin sehr skeptisch und sehr realistisch, sehr bodenständig, aber da weiß ich bis heute nicht so richtig, wie das zugangen ist. Man sagt halt, das ist die Batori, die halt dort noch spukt, weil sie ja dort auch verhaftet wurde. Also das ist ja mit ein Grund, dass sie dort gebunden ist. Ne?
Mhm. Du, aber was ist denn dann passiert mit ihr? Sie stand dann vor Gericht?
Sie stand vor Gericht, genau. Hat jetzt auch nicht großartig abgestritten, hat mehr oder weniger nicht viel gesagt. Und was sie gesagt hat, sie hat das alles zugegeben, weil sie hat ja ihre Schuld nicht gesehen. Und man durfte damals Adelige nicht hinrichten.
Mhm.
Und alle ihre Bediensteten wurden hingerichtet. Ich sage, es waren 7 oder 8 Leute, Frauen und Männer, die ihr
wegen
geholfen
Beihilfe.
Haben. Wegen Beihilfe. Die haben ihr die Mädchen ja gebracht und wohlwissend, dass die dann. Und sie durfte nicht hingerichtet werden. Sie ist dann auf einer anderen Burg in der Slowakei, glaube ich, also ein, ihr anderer Hauptwohnsitz, da ist sie da quasi in einem Raum eingemauert worden. Also sie durfte nicht mehr raus, hat durch ein Loch in der Wand halt Essen gekriegt, aber sie ist dann, hat dort nicht lange mehr gelebt. Also sie ist dann relativ bald verstorben.
Mhm. Du, und jetzt habe ich in meinen Unterlagen stehen, dass 2015 ein Medium versucht hat, Kontakt aufzunehmen und dass es da eine Botschaft dann gab.
Das war
ihr.
Sehr gruselig.
Was kann man über diese Sitzung, über diese Botschaft erzählen?
Ja, es war keine Sitzung, es war eine Stehung.
Eine Stehung, okay.
Und ich war auch dabei. Wir haben das gemacht im Hof von diesem Haus in Wien, in der Augustinerstraße 12.
Ah, in Wien.
Ja, in Wien haben wir das gemacht, ja. Und mit einem Medium, das müsste man eigentlich sagen, also es war eine Dame, die Silvia, und die haben wir vorher nicht informiert, worum es geht. Also wir haben nicht gesagt, wen wir erreichen wollen, wir haben nicht gesagt, wer dort gewohnt hat und sie wusste das sicher nicht, weil bevor ich das in meinen ganzen Büchern bearbeitet habe, wusste kein Mensch, dass die Batori in der Augustinerstraße 12 ihren Sommerwohnsitz hatte. Also diese Silvia kam völlig unbedarft nach Wien und dann sind wir halt da rein und sind wir so gestanden. Also ich weiß noch, es war sehr kalt, muss glaube ich im Dezember oder so gewesen, es war wirklich sehr kalt. Und wir haben halt dann so gesagt, naja, dann schau mal, was du empfängst. Und zuerst hat es von einem Schriftsteller erzählt, der oben in einem der oberen Wohnungen nicht die Wohnung von der Batori gewohnt hat und der sehr arm war und halt immer nur geschrieben hat und sehr gefroren hat und der halt nicht so richtig Erfolg hatte. Und wir haben uns auch nette Geschichte, aber das wollen wir eigentlich nicht hören, haben aber nichts gesagt. Und dann auf einmal schaut sie uns mit riesengroßen, also die Uschi war auch dabei, die Geisterjägerin, schaut sie uns mit riesengroßen Augen an und sagt, um Gottes Willen, was tut's denn ihr mir an? Und wir so, was wieso, was du mit dann sagt, ich sehe plötzlich nur mehr Blut, bitte, es wird alles rot. Und wir so,
Gänsehaut.
Und wir dann so, okay. Und dann hat sie angefangen von der Batori zu erzählen. Ja, hat sie gesagt, aha, okay, eine Frau. Dann halt, es war ganz, also langsam natürlich, sie hat nicht alles auf einmal erzählt, das ist immer so sukzessive gekommen, ja, eingeschossen. Hat sie gesagt, ja, eine Frau, oh Gott, hat sie immer noch gesagt, wieso hat die so viele Menschen umgebracht? Mädchen, junge Mädchen, und das kam dann immer so nach und nach. Und die hat wirklich alles erzählt. Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann haben wir halt Fragen gestellt über sie. Also wir haben gesagt, warum? Warum hat sie das gemacht? Sie hat gesagt, na, sie sieht da keine Schuld. Es war ihr war Fahrt. Sie hat das Recht auf ihrer Seite gesehen. Sie hatte die Macht und das Recht, diese unbedeutenden Frauen, die eh zu nichts gebracht hätten im Leben, umzubringen und eigentlich zu befreien aus ihrem unbedeutenden Leben. Also sehr arg.
Und die, das Medium kannte aber die Geschichte oder die Persönlichkeit
nein,
der Elisabeth nicht?
Gar nicht. Mhm. Und die hat auch den Nachnamen nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, also Elisabeth hat sie gesagt.
Mhm.
Und dann, und das war wirklich gruselig, weil mir schon so kalt in den Füßen war. Mir war wirklich kalt, weil kein Wort gesagt, weil tapfer, da muss man durch. Und plötzlich schaut mich die Silvia, also das Medium, an und sagt, sie sagt gerade, du sollst aufpassen, dass ich nicht verkühlst, weil du hast ganz kalte Füße. Und ich so, jetzt hab sogar ich.
Okay, das ist sehr gruselig.
Das ist wirklich
aber
passiert.
Wie nett von der Elisabeth,
oder? Ich habe echt gedacht, okay, sie hat eine fürsorgliche Ader. Das erklärt die liebevolle Mutter in ihr.
Du, vielleicht steht sie einfach auf abgefrorene Füße. Man
ja,
weiß
das
es
weiß,
nicht.
Man weiß es nicht.
Okay, wow.
Ja,
okay, eine
das war
Wendung.
Sehr gruselig, ja, ja.
Eine persönliche Gruseligkeit, die damit mitgeht. Sehr spannend, sehr spannend. Ich denke mir gerade, gibt es da noch keinen Film? Hat sich Hollywood diesem Thema? Was ist da los?
Erstaunlicherweise nicht.
Das ist ja eine Orgelgeschichte.
Ich verstehe es. Ich verstehe, also wenn ich, also natürlich.
Da schreiben wir Drehbuch.
Ja, das wäre wirklich, ein Drehbuch gehört her.
Das wäre sehr orgelig. Ich hoffe, die Gänsehaut geht wieder weg. Jedenfalls danke sehr für den Ausflug erneut in die Welt der prominenten Geister. In welchem Buch findet man die Geschichte?
In Prominente Geister und Die wilde Wanda und andere gefährliche Frauen.
Sehr gut. Wie immer alles verlinkt in der Info zu dieser Folge. Und damit sage ich Servus, grüß dich.
Baba, danke.
Ich gehe nicht so schnell in die Augustinergasse, glaube ich.
Ja,
ich spazieren
so.
Jetzt. Dann. Bis zum nächsten Mal, liebe
Bis Gabi. Zum nächsten Mal, Asta. Tschüss.
Wo die Geister wohnen, verabschiedet sich. Nähere Informationen zu den Inhalten dieses Podcasts, den erwähnten Hintergrundinformationen und unseren ExpertInnen findet ihr in den Shownotes. Folgt uns gern auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine neue Folge zu verpassen. Und auf Instagram unter Wo die Geister wohnen Podcast. Wo die Geister wohnen ist eine Produktion von Happy House Media. Stimme und Sounddesign Asta Kretschi-Schepesta. Bis zur nächsten Exkursion in die Geisterwelt. Schlaft gut, wenn ihr könnt.